Braincake 9 – Bildung neu denken und fühlen. Carolina Abel ist Bildungsvisionärin, Leiterin der Akademie Biberchor, Expertin für reformpädagogische Ansätze. Montessori im 21. Jahrhundert. Was bleibt und was muss sich ändern? In dieser Folge sprechen wir mit Carolina über die Bildungslandschaft von heute und morgen. Was würde Maria Montessori in unserer digitalen, schnelllebigen Welt möglicherweise verändern? Welche Traditionen und bürokratischen Hürden gehören abgeschafft und warum sollte das starre Bewertungssystem dringend überdacht werden? Carolina gibt uns ehrliche Einblicke in die Arbeit der Akademie Biberchor, erklärt, warum jahrgangsgemischtes Lernen und Wahlfreiheit essentiell wichtig sind und stellt sich die Frage, was würde sie sofort ändern, wenn alles möglich wäre? Außerdem verrät Carolina, welche pädagogischen Trends sie persönlich nerven, was sie an der Notenkultur echt kritisch sieht und warum lebenslanges Lernen kein Schlagwort, sondern eine Haltung ist. Ein Muss für alle, die Bildung mutig neu denken wollen, jetzt reinhören. Hallo ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Braincake 9, deinem viel mehr als E-Learning-Podcast. Und heute freue ich mich sehr, eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin dazu haben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Carolina Abel.
Ja, grüß dich, Roger.
Carolina, was fällt dir ein zu, ich roll dir mal den Ball rüber, Bonn, ja, Biberchor und viele Jahre ist es her. Wer bist du? Was machst du, meine Liebe?
Ach, das ist ja nett. Ja, genau. Also Bonn ist tatsächlich mein Heimatort. Da bin ich groß geworden, zur Schule gegangen, habe auch in Bonn studiert. Das war eine sehr gemütliche, schöne Studentenstadt. Dort war ich auf der ersten riesengroßen Friedensdemo mit wie viel 100.000 Teilnehmern. Und eine wunderbare Zeit, das verbinde ich mit Bonn. Mhm. Einen wunderschönen botanischen Garten, den Hofgarten voller Studenten, eine gemütliche Innenstadt, der tolle Rhein, der jetzt ja auch wieder so sauber ist, dass man drin schwimmen kann. Damals war das nicht so.
Da war BASF und sowas bei euch in der Ecke. Kann das sein?
Na, im Süden weiter.
Das ah, okay.
Haben uns, das, mhm. haben uns die Leute vor uns hochgeschickt. Auf jeden Fall hat mich der Rhein immer fasziniert. Ich habe auch in Bonn mein Studium mit Kellnern verdient und habe auch auf Rheinschiffen gekellnert. Da kann man dann nicht runter, bis man wieder angelegt hat. Ja, ja. Das heißt, diese bewegte Studentenzeit. Und was war deine nächste Frage? Bonn und dann?
Biberchor.
Ah, Biberchor.
Schulzeit, genau.
Mit B an.
Und Alliteration, oder? Bonn, Biberchor und Botanik.
Mhm. Genau. Biberchor ist dann der Ort, an dem ich 2002 gelandet bin. Mhm. Davor war ich noch in München. Das war noch eine Zwischenstation an der ersten Montessori-Schule Bayerns, gegründet von Professor Hellbrügge.
Wie war das? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich komme ja aus Bremen so und bin während zu meinem Studium 1996 nach Bayern gegangen. Da hat mich jeder für verrückt erklärt. Wenn du jetzt sagst, Montessori-Schule und Bayern und einer der ersten, die da was gegründet haben. Wie offen war denn Bayern? War das ein steiniger Weg, Montessori-Schulen hier zu etablieren? Weißt du da was? Kannst du da so Geschichten erzählen?
Da die Schule in Bayern so hart ist, härter vielleicht als in anderen Bundesländern, gab es in der Elternschaft schon immer auch eine große Not und eine Suche nach etwas anderem. Und weil Bayern, also Kirchen, es ermöglicht hat, Schulen zu gründen, war das Privatschulgesetz gut geeignet, Schulen zu gründen. Und als dann die Montessori-Pädagogik in den 70er Jahren durch Professor Hellbrügge nach Bayern kam und immer mehr Menschen dann auch dank der Tätigkeit meines Kollegen Klaus-Dieter Kaul und seinen Vorträgen von der Montessori-Pädagogik erfuhren, wollten die Eltern erst Kindergärten gründen und dann eben Schulen. Und die sprossen dann eigentlich wie Pilze aus dem Boden. Und Bayern hat die größte Montessori-Privatschuldichte in Deutschland.
Weil hier so viel Geld liegt oder weil der Bedarf so groß ist?
Beides vielleicht. Es liegt auch mittlerweile woanders viel Geld. Mhm. Ja. Und da sind aber traditionell andere Richtungen, Waldorfpädagogik oder so etablierter. Ich würde sagen, zunächst einmal braucht es natürlich Eltern, die Kraft und Energie in so ein Projekt stecken können. Mhm. Das müssen also Menschen sein, die nicht hundertprozentig für den Lebensunterhalt arbeiten müssen. Insofern, ja, natürlich, es ist eine gewisse soziale Situation erforderlich. Eine komfortable Situation braucht es, sonst kann man das nicht stemmen. Also zum Beispiel das Gymnasium Biberchor. Also Biberchor startete 9/11 2001 mit einem Gymnasium. Es war zwar auch eine Grund- und eine Haupt- und eine Sonderschule beantragt, aber es wurde nur das Gymnasium genehmigt und man brauchte 3 erfolgreiche Abitursjahrgänge, um dann die volle Förderung zu erhalten. Aber da kannst du dir mal ausrechnen, wie viel Jahre lang man so ein Gymnasium mit den Gehältern von Gymnasiallehrern und dem ganzen Bedarf privat betreiben muss. Das haben noch nicht mal Eltern geschafft. Da haben wir einen großen Gönner gehabt, den will ich auch gern erwähnen, Werner von Kaldengmell. Der hat das Gut Biberchor nämlich gekauft, wollte erst dort ein interreligiöses Begegnungszentrum machen. Das war dann aus vielerlei Gründen im Oberbayerischen nicht so erfolgreich. Und ja, da gab es alles, also Schwitzhütten, Tipi, buddhistische Veranstaltungen. Ja, also es gab eben alles und es wurde nicht gut angenommen. Und dann hat er zusammen mit den Professoren der LMU damals, Professor Chamler und andere und Eltern und meine ehemalige Schulleiterin Helga Voss-Rauter von dieser Schule, die der Professor Hellbrücke gegründet hatte, die haben zusammen dann gesagt, wir wollen jetzt in Bayern eine Schule haben, die von der Krippe, eine Montessori-Schule haben, für alle. Eine Einrichtung, die von der Krippe bis zum Abitur geht und am Ende noch eine Akademie hat für Erwachsene. Weil es gab, als dieser Traum also entstand, es gab bis dahin maximal den mittleren Bildungsabschluss mit Montessori-Pädagogik. Und ganz früher gab es nur Grundschulen, ganz früher nur Kindergärten und dann eben Grundschulen. Und jetzt wollte man also ein Abitur haben und zwar eben ein vollwertiges, also keine MOS. Keine Montessori-Fachoberschule, sondern das klassische Abitur. Mhm. Ja, und so wurde Biberchor dann gegründet und mit Hilfe von diesem Gönner, diesem Philanthropen und seiner Frau wächst Biberchor und gedeiht bis heute. Und seit 2014 haben wir dann eine Akademie auch.
Mhm. Über die wollen wir gleich noch sprechen, genau, über eure Akademie. Wenn du über Gönner sprichst und du sagtest ja, man muss es sich schon leisten können. Jetzt bin ich total interessiert, finde das Konzept unglaublich toll. Kann ich mit meinem kleinen Fiat zu euch fahren und sagen, liebe Carolina, ich interessiere mich für Biberchor? Oder gibt es irgendwelche Menschen, wo du sagst, für die macht es keinen Sinn? Oder ist es wirklich mit offenen Armen, dass jeder herzlich willkommen ist?
Ich war ja da 13 Jahre lang Schulleitung und wir Pädagogen haben nichts über die finanziellen Verhältnisse der Eltern erfahren. Wir haben uns nur die Kinder angeschaut.
Toll.
Dann hatten wir schon Elterngespräche, aber da haben wir auch nicht gefragt, was machst du, also was verdienst du oder so, ne? Sondern es ging einfach wirklich nur darum, ist der Schulweg nicht zu weit?
Mhm.
Und können wir uns vorstellen, ist das Kind schulreif? Und können wir uns vorstellen, dass dieses Kind mit diesen Eltern im Hintergrund, das ist wichtig.
Dass die Eltern dahinter stehen oder?
Ja,
im Hintergrund?
Mhm, genau.
Okay. Ist es eine Initiative auch immer, also dass die Eltern sich einbringen sollen?
Es ist sehr wichtig, dass wir mit den Eltern zusammen, wir Pädagogen, und also jetzt bin ich ja nicht mehr in der Schule, ich sage aber immer noch wir, wenn ich, da rutsche ich immer noch rein in dieses, war ja lange genug einfach Pädagogin an der Schule. Wir sind angewiesen auf eine ganz gute, ehrliche Zusammenarbeit. Man nennt das dann Erziehungspartnerschaft. Es braucht eine offene, regelmäßige Kommunikation.
Mhm.
Und zwar nicht erst, wenn irgendwie was schräg gelaufen ist oder irgendwas vorgefallen ist, sondern von Anfang an braucht es eine gute Kommunikation. Ganz früher, als ich noch in Großhadern an der Schule gearbeitet habe, habe ich auch die Kinder immer einmal zu Hause besucht. Das gehört eigentlich in das Konzept der Montessori-Pädagogik, dass die Kinder sehen, oh, meine Lehrerin interessiert sich für mich.
Toll.
Die besucht mich. Ne? Das haben wir ja jetzt in der neueren Zeit nicht mehr so. Das hat sich, die Distanzen sind sehr groß. Also Biberchor hat ein weites Einzugsgebiet.
Mhm.
Also manche Kinder fahren wirklich sehr lang. haben schon, man mutet manchen Kindern Schulweg bis zu einer Stunde zu, aber hatten meine Kinder auch. Mhm. Meine Kinder sind beide eineinviertel Stunden einen Weg gefahren zu einer Schule, die eigentlich nur 20 Minuten weit weg war. Aber der Schulbus sammelte sie als Erste ein.
Okay, und dann mussten sie die Strecke mitfahren.
Ja.
Carolina, du hast gerade gesagt, du sprichst immer noch von wir und du bist Pädagogin. Ja. Und jetzt bist du ja, also viele Jahre die Schulleiterin gewesen auch. Und jetzt bist du ja ein ganz wichtiger Teil in der Akademie von Biberkur. Und jetzt gibst du ja dein Wissen weiter und ihr bildet Menschen aus. Und jetzt würde ich gleich mal diese Brücke schlagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Wünschst du dir manchmal, dass du noch Sachen wie früher machen könntest? Also gibst du den Auszubildenden bei euch noch an die Hand? Schaut mal, wo die Kinder wohnen. Würdest du dir wünschen, dass sie öfter noch mal mehr am Leben teilnehmen? Oder ist das in der heutigen Zeit gar nicht mehr gewünscht?
Ich erzähle das. Mhm. Und ich sage, wenn ihr es bewerkstelligen könnt, dann macht es. Wichtig ist einfach eine vertrauensvolle, enge Beziehung. Und es geht gerade bei jungen Schülern, jungen Kindern, geht es darum, dass sie sehen, mein Elternhaus und meine Schule, die sind gut miteinander. Ja? Und das macht sich durch ein physisches Beisammensein, nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause, gibt es Signale an das Unbewusste, an das Unterbewusste. Das kannst du gar nicht mit Argumenten hererklären. Ja? Aber eigentlich kommen nur Freunde nach Hause. Ja, mhm. Also man lädt sich keine Monster nach Hause ein oder so, oder bevor man Angst haben müsste, ne? Oder Unsympathen. Ja.
Lädst du dir Monster in die Akademie ein und Unsympathen?
Nein.
Wen holt ihr euch denn? Da spürt man ja ganz viel Empathie. Also es geht um Miteinander, es geht um, ich habe das Gefühl, auch wirklich auf die Kinder einzugehen und Wärme weiterzugeben. Jetzt ist ja so ein wichtiger Punkt, und wenn ich an meine Schulzeit denke, und mein Sohn ist gerade 9 in der 3. Klasse, über die Lehrer und Lehrerinnen mag ich gerade gar nichts sagen, aber ich mache mal eine Retro. Viele meiner Lehrer und Lehrerinnen hätten lieber Bäcker oder Bäckerinnen werden sollen, weil ich glaube, da war keine Zwischenmenschlichkeit. Der Job wurde nicht gelebt, und ich glaube, dass der eine oder die andere auch überhaupt nichts mit Menschen anfangen konnte. Achtet ihr da besonders drauf? Oder wenn du Gespräche mit Menschen führst, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist Lächeln wichtig? Ist Empathie wichtig? Oder ist das Zeugnis wichtig? Wer darf zur Biberkur Akademie kommen?
Jetzt fragst du ja nicht nach den Lehrern, die wir einstellen, sondern nach den Kursteilnehmern, die wir aufnehmen. Das ist ein Unterschied.
Genau.
Und bei uns darf jeder kommen, der sich interessiert.
Aber es darf nicht jeder Lehrer bei euch werden.
Ja, natürlich gibt es da eine Auswahl. Aber primär sind es natürlich Pädagogen, die schon arbeiten, die zu uns kommen. Und zwar in allen Schultypen. Weil wir bieten ja unser Hauptkurs, der geht für Kinder von 3 bis 12, also Erwachsene, die 3 bis 12-jährige Kinder betreuen. Das sind also Erzieherinnen, das sind auch Kinderpflegerinnen, weil es ja den Kindergartenbereich abdeckt. Manchmal sind auch Krippenpädagogen in den Kursen. Mhm. Warum kommen die so gerne zu uns? Weil wir sehr viel mit Haltung, über Haltung arbeiten. Und die nehmen dann in Kauf, dass man bei uns auch Kubikwurzelziehen macht. Ja, das ist für die okay. Ja, das finde ich immer ganz spannend. Und dann kommen eben Grundschulpädagogen, Hauptschulpädagogen und auch Gymnasialpädagogen, weil das Gymnasium fängt zwar in der 5. Jahrgangsstufe an, aber die Kindheit geht bis zum 12. Lebensjahr. Das haben andere Bundesländer auch schon längst verstanden. Und da geht die Grundschule auch bis zum 6. Schuljahr. In Bayern ist das noch nicht so bekannt. Und deswegen haben wir also Lehrer aller 3 Schultypen auch in unseren Kursen. Auch Sozialpädagogen, immer wieder auch Quereinsteiger. Also nehmen wir mal an, eine Mutter ist Architektin, ist für ihre Kinder zu Hause geblieben und möchte jetzt, wenn die Kinder größer sind, nicht mehr in ihren Beruf einsteigen und hat vielleicht ihre Kinder auf eine Montessori-Schule geschickt, deswegen auch bei uns den Kurs gemacht oder will deswegen den Kurs bei uns machen und will danach Schulbegleitung werden.
Okay, jetzt gehe ich mal weg von der Architektin, jetzt gehe ich mal zu mir. So, jetzt bin ich voll im Beruf und bin Fußballtrainer und habe genau die Kinder, die du gerade ansprichst. Sollte ich aus dem sozialen Beruf kommen, aus dem pädagogischen Bereich, oder können auch Menschen die sich einfach rein dafür interessieren, zu euch kommen, zu sagen, wie gerade im Sport, okay.
Also am Anfang, die Akademie ist erst seit 2014 bei Biberchor. Vorher war das das Institut für ganzheitliches Lernen am Tegernsee. Mhm. Seit 92 gegründet vom Klaus-Dieter Kaul. Und ganz viele seiner Kursteilnehmer waren Eltern, die ein Kinderhaus oder eine Schule gründen wollten.
Spannend.
Das heißt, diese gegründeten Initiativen hatten einen Elternbeirat dann, der sich mit der Pädagogik bestens auskannte, weil die ja auch selber diesen Kurs hatten. Genau, das spielt schon eine große Rolle. Damals gab es dann auch eine große Nähe zu den Inhalten der Pädagogik. Mhm. Also wenn diese Generation von Eltern weg ist und die Einrichtung ist 20 Jahre alt, dann kommen andere Eltern. Das Klientel verändert sich. Ja, das berichten alle, deren Einrichtungen jetzt schon viele Jahre alt sind. Und dann hast du nicht nur Eltern, die sich mit der Pädagogik auskennen. Jetzt spreche ich wieder von Schule und nicht von unserer Akademie. Ne? Dann ist es zum Beispiel, weil wir eine Ganztagsschule wollen, weil Biberchor so wunderschön in der Natur liegt, weil wir finden die Idee charmant, dass man hier von der Krippe bis zum Abitur am gleichen Ort sein kann. Die Leitidee, warum man sein Kind dann bei uns anmeldet, die kann je nach Eltern sehr verschieden sein. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Vorstellung, mach mich sauber, aber mach mich nicht nass. Also,
was meinst du damit?
Ja, also ich muss viel arbeiten. Ich habe hier mein Leben, ich bezahle viel Schulgeld. Ich kann dir nicht sagen, wie viel es kostet. Mhm. Ich bin da raus, aber es ist viel. Und manche Eltern haben dann auch sich eingeschränkt, was Urlaube anging, wenn ihnen die Schule so wichtig war. Ne? Und liebe Schule, du machst das.
Mach
jetzt
mal, oder?
Ja, du richtest das jetzt, ja? Und natürlich müssen wir zusammenarbeiten. Mhm. Es ist ganz klar, es kommen Zeiten, da zweifeln Eltern an ihren Kindern. Und dann natürlich vielleicht auch an der Schule, weil, schau, es gibt immer Kontakt zu Kindern, die auf die Regelschule gehen. Und es ist das Allerschwerste für Menschen, ist nicht zu vergleichen. Und dann fängt das Vergleichen an.
Okay.
Vielleicht gibt es auch Schwiegereltern, die sehr kritisch sind und sagen, also habe ich ja schon immer gewusst, ne, was eigentlich tötet, das macht einen stark. Warum gibst du dein Kind nicht auf die Regelschule? Oldschool. Und wenn man dann nicht nah genug am Kind und an der Pädagogik ist, dann können Konflikte entstehen. Nur wenn man nicht nah genug ist und wenn die Kommunikation nicht stimmt. Ja.
Noch eine Frage vorher, weil du gerade von sauber machen gesprochen hast. Jetzt bin ich gerade bei Verstaubt und Maria Montessori. Ist das ein zeitloses Konzept? Oder ist das ein Konzept, was auch immer wieder modifiziert wird durch die Menschen, die das leben? Also die das dann von, sag mal jetzt 1985 ins Jahr 2025 tragen. Wie ist da so deine Erfahrung?
Also sowohl als auch.
Okay.
Sie hat zeitlose Wahrheiten formuliert, damals, die jetzt durch die Hirnforschung, also jetzt in den letzten Jahrzehnten, durch die Hirnforschung und die Lernpsychologie immer bewiesen werden. Also und da denke ich dann, boah, wie genial war sie, wie intuitiv, wie genau hat sie eigentlich beobachtet. Das heißt, das ist sozusagen, was sie da formuliert hat, ist zeitlos. Mhm. Aber dann ist es natürlich so, diese Pädagogik ist durch Beobachtung entstanden anhand der Kinder der damaligen Zeit. Die Entwicklung von Kindern läuft auf der ganzen Welt überall nach ähnlichen, gleichen Gesetzmäßigkeiten ab. Das hat sie beobachtet, das kann man beobachten. Und dann aber sind diese Kinder, entwickeln sie sich doch sehr verschieden, weil sie an je länger sie dann in einem bestimmten Kulturkreis sind, oder in einer bestimmten Zeit, eben vor 100 Jahren oder jetzt, ja? Und insofern werden sie immer verschiedener zu den Kindern, die sie damals beobachtet hat. Und wir sind jetzt in der Nachfolge im Unterschied zu jetzt, sagen wir mal, Waldorfpädagogen, wo Rudolf Steiner das gesamte Wissen in sich getragen hat und nach außen formuliert hat, hat Montessori kein Konzept gehabt, sondern sie hat beobachtet, sie war Naturwissenschaftlerin und hat eigentlich nach dem Verfahren des Design Thinkings oder der iterativen Schleife, sie hat etwas ausprobiert, hat beobachtet, wie es wirkt, dann hat sie es verändert und so ist ihr Konzept entstanden. Und deswegen ist es dann auch so modern. Es ist anschlussfähig an die heutige Zeit, wenn man bereit ist, mit der Zeit zu wachsen und nicht das, was sie gesagt hat, eintönig nachbetet. Und dafür ist unsere Akademie jetzt zum Beispiel wirklich spezialisiert. Wir sind die Frechen, wir sind die Fortschrittlichen. Wir hebeln dann vielleicht oder halten uns dann vielleicht auch an bis dahin heilig geglaubte Montessori-Grundsätze nicht mehr und verändern die, weil wir bemerken, dass das in der heutigen Zeit anders gelebt werden muss. Ich sage ein Beispiel, die kosmische Erziehung, das ist so ein großer Begriff. Kosmos heißt Ordnung und die Einführung in die Ordnung des Kosmos. Dieses Unterrichtskonzept legt Montessori für die Kinder der Klasse 1 bis 6 zugrunde. Und da gehören die großen Erzählungen, die die Kinder inspirieren soll, über die Entstehung des Universums, die Entstehung des Lebens auf der Erde. Also es gibt so ganz große panoramaartige Erzählungen, die gehören da dazu und die sind nicht rein wissenschaftlich, sondern die sprechen die Imaginationskraft der Kinder an. Und sie hat das ganz bewusst nicht fürs Kinderhausalter konzipiert, weil sie findet, dass die Kinderhauskinder in die Wirklichkeit hineinwachsen sollen. Für das Alter will sie auch keine Märchen haben. Und da brauchen sie noch keine Vorstellungserzählungen. Und da weichen wir ab. Ich bin auch für Märchen im Kinderhausalter.
Super.
Wir erzählen auch kosmische Erzählungen im Kinderhausalter. Verstehst du? Die Kinder wissen heute so viel mehr als früher, ja, durch die Medien, dass man nicht so tun kann, als wäre da die Zeit nicht fortgeschritten. Das geht nicht.
Ich liebe, was du sagst, Geschichten erzählen, Storytelling. Ich mache das mit meinem Sohn auch. Wir erzählen uns Unfug, wir erfinden Geschichten. Alles, was du gerade sagtest, holt mich total ab. Jetzt habe ich in eurer Akademie eine Gruppe, jetzt sage ich mal, von 5 Menschen, die aus dem Umfeld einer sehr, sehr konservativen Schule kommen, die was bewegen möchten und ja, die nach draußen gehen, wieder den Kindern. Was gibt dir denen für Tipps? Also mich holst du ab mit frech.
Ja, also du wärst jetzt ein Kursteilnehmer bei mir, ne?
Genau, und jetzt bin ich gefrustet und sag zu dir, duzt ihr euch oder siehst du euch? Wahrscheinlich darf ich dich duzen, liebe Carolina.
Ja,
sag
ja.
Mal, ich finde es toll, was ihr macht, aber ich bin total frustriert. Ich will frech sein. Ich sehe, dass das bei meinen Kindern total ankommt, aber meine Schulleitung, die wollen das nicht. So, wie kriege ich die Kurve? Wie kann ich das nach draußen tragen? Wie sind denn deine Erfahrungen?
Also die sind jetzt so verschieden wie die Menschen auch. Ja, also zu jeder Person gibt es eine andere Erfahrung. Wichtig ist, dass Menschen innerlich brennen, dass sie begeistert sind von Kindern, dass sie Kinder lieben, dass sie was wollen für die Kinder. Ihr Frust mit dem alten System kann ein Antreiber sein, mutig zu sein und etwas anders zu machen. Das heißt, dieses Leid, das die Lehrer erleben, die Not, führt zur Wendung. Also eine gewisse Energie steckt ja immer, ne? Die Notwendigkeit ist also da, etwas anders zu machen, weil man sieht, man tut den Kindern so nicht gut. Und dann kommt es so ganz und gar auf die jeweilige Situation an, dass ich dir jetzt gar nichts Pauschales sagen kann. Aber was ich dir zum Beispiel sagen kann, was immer gilt. Ich als John Hattie, Visible Learning, ist dir wahrscheinlich bekannt. Und die größte Effektstärke ist die Lehrerpersönlichkeit. Und der gute Unterricht. Das heißt, selbst wenn alles drumherum kritisierenswert aufgestellt ist und ich daran erst einmal nichts ändern kann, kann ich aber bei mir selber anfangen. Ich kann dafür sorgen, dass es mir gut geht.
Mhm.
Ich kann dafür sorgen, dass ich ausgeschlafen bin, dass es mir gut geht. Ich kann dann mir bewusst machen, jetzt erzähle ich dir etwas, das habe ich selber entdeckt bei mir. Und dann habe ich die wissenschaftlichen Artikel dazu gelesen. Ich saß neben ich habe 2 Erlebnisse gehabt. Erweckungserlebnisse würde ich die fast nennen. Ja? Ich saß neben meinem Sohn, der musste sich vorbereiten auf die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium. Als Montessori-Schüler musst du ja eine Aufnahmeprüfung machen. Es war Ende der 3. Klasse. Und ich dachte, gut, jetzt haben wir ja ein Dreivierteljahr Zeit. Ich guck mal, wie es so ist. Und dann haben wir uns an den Wohnzimmertisch gesetzt und habe gesagt, Markus, schreib mal. Und habe ihm 2 Sätze diktiert. Und er hatte geschrieben. Danach war er auch redlich erschöpft. Linkshänder hat nicht gern geschrieben. Das wusste ich auch. Und dann gucke ich mir das an und schlucke. Und Markus merkt es, dass ich Kinder kennen ja ihre Eltern, die lesen ihre Eltern aufs Beste, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, Markus, das stimmt. Ich bin ein bisschen, ja, erstaunt, weil du hast unglaublich viele Freunde. Guckt er mich an, wie Freunde? Ja, Montessori hat gesagt, der Fehler ist dein bester Freund. Und wenn ich das hier zähle auf diesen Zeilen, diesen 3 Zeilen, hast du 26. Das ist ja der Wahnsinn. Wo kommen die alle her? Ja? Mhm.
Also positive Fehlerkultur dann auch leben, oder?
Genau. So, und also wäre ich bei meinem Schreck geblieben, dann, und jetzt komme ich zu dem, was ich in dem wissenschaftlichen Artikel, was ich dann später entdeckt habe, in einem Buch von Chilton Pierce, kann ich sehr empfehlen, Die Biologie der Transzendenz. 2004 ist das rausgekommen und das Hard Math Institut in Boulder, glaube ich, das ist ein Institut, die forschen über das Herz und diese Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Herz erstens ist es wie ein weiteres Gehirn, es hat an die 40.000 oder 50.000 Neuronen und je nach Emotion verändert sich die Schwingung des Herzschlages. Und wir haben ein elektromagnetisches Feld, das kann das EKG direkt abgreifen. Dann, damit es schön genau wird, hat man die Elektroden auf der Haut. Aber das strahlt weit in den Raum hinein. Und je nach Emotion verändert sich das. Und wenn ich ungeduldig oder wütend bin, strahle ich auch so ein Feld aus. Und das donnert dann gegen mein Kind, das neben mir sitzt. Ja? Und intuitiv, ich hatte ja diese ganzen Worte und Zusammenhänge nicht, habe ich gewusst, ich darf meinem Gefühl des Erschrockenseins und der Panik, das werden wir hier nie schaffen, wenn der so schlecht schreit, dem darf ich nicht nachgeben, sondern ich habe was Besseres gelernt. Ich weiß von Montessori, die Fehler zeigen mir, wo es weitergeht. Und ich habe ihn dann gebeten, ich habe dann gesagt, bitte, ich will nochmal zugucken, wie deine Fehler zustande kommen. Mhm. Schreibst du nochmal was? Das war für ihn ein großes Entgegenkommen, weil er wirklich nicht gerne geschrieben hat. Und dann habe ich hingeschaut und konnte dann und das hat Montessori gemacht. Sie hat hingeschaut. Und dann habe ich gesehen, wie die Fehler entstehen, weil ich innerlich Ja dazu gesagt habe. Ich war ganz offen dafür. Und diese Geschichte erzähle ich in meinen Kursen, weil das ist dann eine Haltung, die haben wir dann nicht nur gegenüber einem exklusiven Kind, sondern allen Kindern gegenüber. Mhm. Wir interessieren uns für die Kinder, sagen zu dem, was sie jetzt machen und tun und sind und zeigen, ja. Mhm. Und öffnen uns, um zu verstehen, was das ausdrückt, woher das kommt. Und dann, das Interessante ist, und da schlage ich den Bogen zu Otto Scharma, Theorie U, der dann sagt, wenn du Seeing, also erstmal natürlich Downloading, ich schaue genau hin, ich fühle dann, was bei mir los ist, aber dann öffne ich mich und lass kommen. Mhm. Und dann kommen die Ideen. Was kann ich jetzt als nächstes tun? Und dann komme ich in die Aktion und mache dem Kind, dem Schüler, der Schülerin einen Vorschlag. Der nächste Schritt ist dies und das und jenes. Aber mit einer positiven Stimmung, in dem Gefühl, das ist mir jetzt gekommen, ist meine Idee, das machen wir jetzt. Hast du Lust oder willst du? Und damit haben die Lehrer, die so frustriert sind, die sich in die Enge getrieben fühlen, die mit dem Rücken an der Wand stehen, haben sie einen Zauberstab in der Hand. Sie können die Situation verändern. Und sie fangen zunächst einmal bei sich an und ändern ihre Sicht auf die Situation. Das kannst du mit vielem machen, auch mit Kollegen, auch mit der Schulleitung.
Nimm mal den Zauberstab in die Hand.
Ja.
Wenn du keine Rücksicht mehr auf irgendwie Bürokratie nehmen müsstest, bräuchtest, wenn du keine Rücksicht mehr auf Tradition nehmen bräuchtest oder müsstest und du einfach die Pädagogik, das Lernen und die Schulen anders gestalten könntest, was würdest du sofort ändern, was aus dir jetzt rausströmen würde?
In Deutschland würde ich das dreigliedrige Schulsystem abschaffen.
Mhm.
Die Kinder, wie in den anderen Ländern, könnten einfach bis zur mittleren Reife gemeinsam lernen.
Mhm.
Das hat sich ja bewährt. Ich würde das bewerten und vergleichen. Also Leistungserhebung finde ich gut. Das heißt, ich bin nicht gegen Tests, das ist ganz wichtig. Aber gegen das Vergleichen und Bewerten, dagegen bin ich, weil das Druck ausübt und Angst erzeugt. Also ich würde die Notenkultur, die zurzeit herrscht, würde ich sofort abschaffen. Ich würde die Schule öffnen, so dass man das Umfeld stärker mit einbezieht. Also die Nachbarschaft, die Betriebe, was da alles ist, eben die Ressourcen aus der Umgebung mitgenutzt werden. Natürlich bin ich ja jetzt schon an einer Montessori-Schule. Ich würde das jahrgangsgemischte Lernen überall einführen, Wahlfreiheit, weil nur dann, wenn ich mich frei für ein Thema entscheide, ist genügend Energie vorhanden? Dann kann man natürlich sagen, ja, aber wenn sich einer nie für Mathe entscheidet, ja, natürlich. Das sind dann die Sachen, wo wir präsent sein müssen, wo wir wahrnehmen müssen. Und hier habe ich den Auftrag, immer wieder interessanten Unterricht anzubieten. Und vielleicht gibt es sogar Mini-Verpflichtungen. Ja, Lernen ist anstrengend. Es ist kein Schlaraffenland. Lernen passiert über Anstrengung und über Fehler, aus denen man lernt. Das heißt, es braucht immer genügend erwachsene Personen, an die sich die Kinder wenden können, von denen sie gesehen und beraten werden. Aber Lehrer werden eher zu Beratern, sind eben nicht nur Instruktoren. Und was ganz Neues, was ich noch nicht gut kenne, das kannst du mal auch recherchieren, das Konzept LearnLife. Dort wird, es ist jetzt ein neues Konzept, das ich mir auch in Barcelona anschauen werde. Das ist für mich, so wie ich es verstehe, wahrscheinlich die moderne Weiterführung der Montessori-Pädagogik, weil da auch das, was uns die Digitalisierung beschert hat, positiv genutzt wird.
Ist LearnLife schon das, ist das damit gemeint, lebenslanges Lernen?
Ja, und aber schon jetzt auch. Schon jetzt ist Lernen lebendig und es hört nie auf. Was sich die Erfinder dieses Titels gedacht haben, weiß ich nicht. Das ist meine Interpretation. Ich kann aber auch gar nicht sehr viel mehr darüber sagen. Das ist gerade, wie soll ich mal sagen, auf dem Schirm, wo ich hingucke, um selber zu lernen, also wo ich mich informieren möchte. Genau.
Carolina, das ist ein ganz wunderbares Abschlusswort. Warum? Weil, wenn du das gesehen hast, und ich glaube, du hast gerade gesagt in Barcelona, würde ich dich danach gerne nochmal einladen, um zu schauen, was LearnLife ist. An dieser Stelle sage ich vielen Dank für deine Zeit, für den unglaublich tiefen Einblick und Eindruck. Ich glaube, auch wenn man dich gerade nicht sieht, sondern zuhört, spürt man, welche positive Energie da ist und welches Leben da eben zu spüren ist. Ich sage danke für den Eindruck und freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Vielen Dank. Hab einen guten Tag.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung mitteilen möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Schaut auch gerne in unsere Shownotes. Da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier in deinem E-Learning-Podcast von BrainCake9.